Guten Morgen, liebe Gäste, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich besonders heute, mit euch im Markus-Evangelium weiterzumachen. Schon letzte Woche durften wir daraus hören, und es ist ja auch sehr hilfreich, wenn es keine so lange Zeiten dazwischen geht, dass man eng am Text ist. Heute soll es also um Markus Kapitel 8, die Verse 31 bis 33 gehen, ein sehr kurzer Text. Bitte schlagt mit mir diesen Text auf, Markus Kapitel 8, 31 bis 33 und schaut mit rein. Dieser Text ist ein sehr wichtiger Text im Markus-Evangelium. Und er bildet, man könnte sagen, wie so ein Scharnier im Markus-Evangelium. Man könnte auch sagen, er schlägt jetzt ein neues Kapitel auf. Aber gestattet mir noch einen kurzen Rückblick, um es euch zu verdeutlichen. Bis hierher, also in den ersten 8 Kapiteln vom Markus-Evangelium, hat sich Jesus Christus als der Sohn Gottes dargestellt, um zu zeigen, wer er ist. Und wir haben uns das jetzt in den letzten 1,5 Jahren auch angeschaut. Schon im ersten Kapitel bestätigt Gott, der Vater, durch eine Stimme aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und Jesus Christus erweist sich als Schöpfergott, indem er Kranke heilte, Besessene freimachte, Tote auferweckte, Dämonen gehorchen ihm, die Natur gehorcht ihm, bei der Sturmstillung oder als er auf dem Wasser ging. Er vermehrt Brot und gibt durch wenige Brote 5.000 und einmal 4.000 Menschen zu essen. In 8 Kapiteln zeigt er seinen Jüngern und allen Menschen, wer er ist. Nämlich der Sohn Gottes, der versprochene Messias. Im Kapitel 7 und 8 dann erklärt er den Menschen außerdem, dass das Böse in ihnen ist und es aus dem Herzen herauskommt und sie deshalb Erlösung brauchen, weil sie selber blind und taub für Gott sind. Und dann kommt es zu einer Prüfung der ersten Lektion. Prüfungen kommen ja immer am Ende eines Semesters, Schuljahrs oder Lernblocks, um das Wissen abzufragen und zu sehen, haben Sie es kapiert? Auch unter uns sitzen 2 Abiturienten, die das miterlebt haben. Jetzt erst. In Markus Kapitel 8, Vers 27 und 29 im Predigttext vom letzten Mal stellte Jesus 2 Fragen. Das war die Prüfung. Erstens, was sagen die Menschen, wer ich bin? Zweitens, ihr aber, gerichtet an die Jünger, was sagt ihr, wer ich bin? Die Jünger sagten, die Menschen haben ihn nicht erkannt. Für die Menschen war er ein Prophet. Für die Pharisäer und Schriftgelehrten war er ein Diener Belzebubs. Und darum haben sie ihn abgelehnt. Und für die Jünger? Petrus als der Sprecher sagt, du bist der Christus. Und Matthäus 16, Vers 16 und 17 macht es noch deutlicher. Da heißt es, Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in dem Himmel ist. Also, Test bestanden. Lektion erfolgreich, Lektion verstanden, wir können jetzt weitergehen. Durch Gottes Offenbarung wissen die Jünger jetzt, dass er der Sohn Gottes ist. Dafür diese 8 Kapitel. Aber das Evangelium war noch nicht vollständig. Wir haben es in diesen 8 Kapiteln immer wieder gehört, dass Jesus ihnen gesagt hatte, ihr dürft es noch nicht weiter erzählen, dass ich der Christus bin. Und darum heute dieser Text ist wie ein Scharnier, wie ich sagte, oder wie eine weitere Tür, die jetzt geöffnet wird. Ich möchte euch den Text lesen. Markus Kapitel 8, die Verse 31 bis 33. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten, getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort mit Offenheit. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte, geh hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Soweit Gottes Wort. Ein Prediger sagte mal, man muss die Kernaussage des Textes in einen Satz zusammenfassen können. Und mein Satz oder meine Überschrift über den heutigen Text lautet, Jesus offenbart den ganzen Ratschluss Gottes, damit wir erkennen, wer er ist, was sein Auftrag ist und damit der Mensch sich selbst erkennt. Jesus offenbart den ganzen Ratschluss Gottes, damit wir erkennen, wer er ist, was sein Auftrag ist und damit der Mensch sich selbst erkennt. 3 Dinge also. Erstens, den Sohn Gottes erkennen. Markus Kapitel 1 bis 8. Zweitens, Gottes Ratschluss erkennen. Das ist jetzt Markus 8, 31 bis Ende Kapitel 16. Da geht es um den Gottesratschluss. Und drittens, daraus sollte sich ergeben, dass man sich selber erkennt. Markus 7, 1 bis 23. Und diese 3 Dinge, liebe Geschwister, muss ein Mensch verstehen, um gerettet zu werden. Und da geht natürlich die Frage an dich und an mich, verstehst du diese 3 Dinge? Verstehst du diese 3 Punkte? Oder an welchem Punkt hakt es bei dir? Oder wo hängst du? Möge der Herr uns heute Morgen die Augen öffnen dafür. Schauen wir jetzt in den Text hinein. Wie beginnt er dieses neue Kapitel? wie so oft. Und da sehen wir auch die Wichtigkeit, da heißt es, und er fing an, sie zu lehren. Und, liebe Geschwister, und das musste er auch. Er musste sie lehren, weil das Evangelium noch nicht fertig war. Wie herrlich ist es, wenn Jesus seine Jünger lehrt. Und es ist Gnade. Es ist Gnade Gottes, von seinem Herrn gelehrt zu werden. Ist es für dich eine Freude, gelehrt zu werden? Oder ist es für dich eine Last? Oder meinen wir schon, alles zu wissen? Wenn du meinst, alles zu wissen, dann geh und verkündige den ganzen Ratschluss Gottes, den Menschen, die dir Gott aufs Herz gelegt hat. Denn das ist dein Auftrag. Wenn du noch nicht den ganzen Ratschluss Gottes kennst, gehe in die Lehre Gottes und verkündige dann. Wo wird heute ein Mensch oder ein Christ gelehrt? Im persönlichen Studium des Wortes Gottes, im Gottesdienst, Bibelstunde oder Hauskreis und in der Gemeinschaft der Heiligen. Wenn Christen zusammenkommen, und es können auch Zweierschaften sein, und jeder sich mit seiner Gabe in die Gemeinde einbringt, mit der er von Gott gesegnet wird oder wurde. Und gerade jetzt brauchen wir uns gegenseitig mehr und mehr. Wenn du fehlst in der Gemeinde, dann kann man an dir nicht dienen. Wenn du fehlst, kannst du aber mit deiner Gabe auch den anderen nicht dienen. Und sie haben einen Mangel. Deswegen ist jeder von uns wichtig. Was lehrt Jesus seine Jünger? Der Sohn des Menschen, so beginnt er. Und allein 13 Mal nennt sich Jesus selber so im Markus-Evangelium, der Sohn des Menschen. Und der Sohn des Menschen ist eine Selbstbezeichnung Jesu. Sie deutet zum einen die verhüllende Niedrigkeit des Gottessohnes an, will aber auch sagen, dass in ihm der wahre Mensch erschienen ist, wie Gott ihn haben wollte. Für die Juden war dieser Ausspruch Jesu, der Menschensohn oder der Sohn des Menschen, Gotteslästerung. Wir werden es noch später in Markus 14 hören, aber ich lese es euch heute schon mal. Markus 14, 61 bis 64. Wieder fragten ihn die hohen Priester und spricht zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich bin es. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Der hohe Priester aber zerriss seine Kleider und sprach: Was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie verurteilten ihn aber alle, dass er des Todes schuldig sei. Der Sohn des Menschen ist Gottes Sohn, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und dann geht es weiter. Der Sohn Gottes muss. Und das ist ein göttliches Muss. Der Sohn Gottes muss. Er sagt nicht wird. Das wird geschehen, weil die Menschen mich ablehnen und böse sind. Nein, es muss geschehen. Und ich werde alles dafür tun, dass dies geschieht, weil es Gottes Wille ist. Das ist mein Auftrag. Dieses muss. Ist dieses Muss für dich verständlich? Dass Jesus diesen Auftrag ausführen musste, weil es der Vater wollte? Verstehst du das? Jesus sagt es, weil sein Vater es ausgesprochen hat. Gott wollte es so. In Lukas 19, Vers 5 heißt es, und das ist die Geschichte um Zachäus, und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Es war Gottes Wille, an diesem Tag Zachäus zu retten. Ein göttliches Muss. Und was sagt dieses göttliche Muss? Der Menschensohn muss vieles leiden. Verworfen werden. Und das noch von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten. Getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort mit Offenheit. Er sagte es frei heraus, deutlich, unmissverständlich, klar. Da gab es keinen Auslegungsspielraum. Das kann man so und so sehen. Nein, eindeutig. Und nun war es raus. Das war sein Auftrag. Das war seine Mission. Dazu war er Mensch geworden, um den Menschen seinen Vater und dessen Willen bekannt zu machen. Und ich weiß nicht, wie es dir mit diesen Worten Jesu geht. Und erst vor kurzem haben wir Ostern gefeiert. Und ich musste denken: Gott, ich verstehe dich nicht manchmal. Ostern oder dieser Text heute: Der Sohn des Menschen, der Sohn Gottes muss leiden, verworfen werden und getötet werden und dann nach 3 Tagen auferstehen? Warum tust du dir das an? Die Menschen haben sich gegen dich entschieden und tun dies bis heute. Tag für Tag lästern sie dir ins Gesicht und leugnen dich. Und du musst deinen einzigen geliebten Sohn zu solch einer Mission schicken? Warum tust du dir das an? Warum machst du das? Der Mensch hatte die Wahl und hat sich gegen dich entschieden. Und nun bekommt er doch, was er verdient hat. Lass ihn doch jetzt ein paar Jahre hier auf Erden Spaß haben, bevor er dann seine gerechte Strafe bekommt für sein Handeln. Aber du schickst dein Bestes und lässt zu, dass er verlacht, verspottet, gefoltert und getötet wird? Was steckt da dahinter? Auch Petrus, gerade noch mit der Vollpunktzahl im Test, sieht es genauso und nimmt Jesus beiseite und fängt an, ihn zu tadeln. Jesus, das siehst du falsch. Matthäus 16 sagt es noch deutlicher. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls wieder widerfahren. Du musst doch jetzt hier herrschen und die Römer rauswerfen, damit wir wieder eine große Nation werden mit dir als König. Gott bewahre dich davor. Und er erkennt dabei nicht, dass es aber Gottes Wille ist, dass Jesus dies tut. Petrus und die Jünger, aber auch das ganze Volk, hatten bisher nur den Heiler und Brotkönig vor Augen, wenn sie Jesus sahen. Sie dachten, nun kommt der Messias, heilt uns von allen Gebrechen, schmeißt die Römer raus und schaut, dass es uns gut geht und die Grenzen des Landes erweitert werden. Und wir bekommen noch ein paar Ministerposten in der Herrschaft Jesus. Aber Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sehen wir, wie gefährlich es ist, nur teilweise gelehrt zu werden und nicht den ganzen Ratschluss Gottes zu kennen? Petrus als Kind Gottes durfte durch Hilfe Gottes erkennen, dass er der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber nur kurze Zeit später kann ihn der Satan jetzt gebrauchen, sich gegen den Weg Gottes auszusprechen. Aus Unkenntnis. Ihm fehlte das Verständnis des Werkes Christi. Denn er kannte bisher nur den Sohn Gottes. Ihm fehlte das Verständnis des Werkes Christi, was er zu tun hatte. Erkennen wir, was Petrus da tut? Er darf erkennen, dass Jesus der versprochene Christus ist. Kurz darauf aber belehrt er den Sohn Gottes. Jesus, das siehst du falsch. Ich lese die Bibel ganz anders. Oder wir wurden aber anders gelehrt oder das stimmt so nicht. Was für eine Arroganz. Und die Reaktion Jesus ist knallhart. Geh hinter mich, Satan. Ist Petrus der Satan? Nein. Aber er darf von ihm gebraucht werden, aus Unkenntnis. Unmündige Christen können durch mangelnde Erkenntnis über Jesus und sein Werk vom Satan gebraucht werden. Und darum schreibt auch Paulus in Epheser Kapitel 4 an die Gemeinde, was wichtig ist, die Verse 11 bis 16. Und er, also Gott, hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Was ist das Ziel? Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das ist unsere Aufgabe. Zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügereien der Menschen, durch ihre Verschlagenheit, zu listig ersonnenem Irrtum. Das ist die große Gefahr. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hingewachsen zu ihm, der das Haupt ist. Diese Ausrichtung, den Sohn Gottes erkennen und sein Werk erkennen, das ist die Aufgabe der Gemeinde. Jesus begründet dann seine harten Worte an Petrus und warum er so reagiert in Vers 33. Dein Sinnen, Streben, Denken ist menschlich, nicht göttlich. Du denkst menschlich. Menschliches Denken ist sehr oft satanisch geprägt. Hört sich hart an, ist aber so. Seit dem Sündenfall ist Satan der Herr der Menschen und bestimmt sie. Und wir unterschätzen, denke ich, oft auch die Auswirkungen des Sündenfalls. In uns steckt sehr viel humanistisches Denken. Der Mensch ist gut. Und deswegen meinen wir auch, Gott auf Augenhöhe begegnen zu können. Wir stellen uns mit ihm auf die gleiche Stufe. Aber Gott erdet uns immer wieder. Und wenn du geerdet werden willst, dann lies Römer 3. Römer 3, Vers 9 bis 17. Dort beschreibt Gott das vernichtende Urteil über uns Menschen. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt. Also Juden und Heiden, ob es das Volk Gottes sind oder Heiden, egal. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Wipperngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. So sieht Gott den Menschen nach dem Sündenfall, der unerlöst ist. Wir aber, wir kommen aus den unterschiedlichsten Hintergründen mit verschiedenen Glaubensrichtungen und Prägungen. Eine Frage für uns alle ist aber, warum glaube ich, was ich glaube? Was macht meinen Glauben aus? Gründet sich mein Glaube an der Bibel, an dem, was Gottes Wort sagt? Oder gründet sich mein Glaube, weil ich so geprägt wurde, weil man es immer schon so gemacht hat? Ich denke aber, das ist so und so. Bin ich bereit, meinen Glauben und mein Denken am Wort Gottes prüfen zu lassen? Dazu ein paar Verse aus 2. Korinther Kapitel 10, die mir auch mal sehr wichtig geworden sind. 2. Korinther 10, 3 bis 5. Ich denke, das trifft es sehr gut. 2. Korinther 10, 3 bis 5. Da heißt es, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das Leben eines Christus ist also ein geistlicher Kampf. Es gibt Gedankengebäude in unserem Kopf. Sie sind wie Höhen und wie Festungen in unseren Köpfen. Und sie sind oftmals gegen die Erkenntnis Gottes. Wie jetzt hier auch beim Petrus. Und diese Festungen will unser Herr zerstören. Falsche Gedanken gefangen nehmen. Alles wegnehmen, was sich gegen die Erkenntnis Gottes richtet. Darum prüft euch. Darum lasst euch lehren. Darum stellt euch unter den Gehorsam Christi, damit es uns nicht geht wie Petrus. Seid bereit, euren Glauben, aber auch eine andere Lehrmeinung im Wort zu prüfen. Wie die Beröa-Christen, ob es sich so verhielte, untersuchten sie täglich die Schriften. Hat er recht? Deckt sich das mit dem Wort Gottes oder nicht? Prüfen. Wir müssen die Person Jesus Christus kennen. Und dazu verwendet Markus 8 Kapitel. Wir müssen aber auch das Werk Jesu kennen. Und dazu verwendet er jetzt die weiteren 8 Kapitel seines Evangeliums. Und doch kommen wir jetzt nun zu der Frage, warum? Warum muss der Sohn Gottes leiden, sterben und auferstehen? Warum? Und die Frage ist ganz einfach. Wegen mir und wegen dir. Wegen uns. Ich möchte euch noch um eine letzte Stelle bitten, die ihr aufschlagt. Jesaja 53. Jesaja Kapitel 53. Die Verse 4 bis 6. Das durfte Jesaja da schon wunderbar erkennen. Jesaja Kapitel 53, 4 bis 6. Da heißt es: Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft. Von Gott geschlagen und niedergebeugt. Wir haben es nicht kapiert. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen. Zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm. Zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung widerfahren geworden. Wir alle irrten wie die Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr, Gott der Vater, ließ ihn treffen all unsere Schuld. Und das ist Gottes Wille. Verstehst du das? Gottes Wille für uns. Kannst du das in deinem Leben auch sagen? Es war Gottes Wille auch für mich. Ist er auch für dich gestorben? Musste er auch für dich sterben? Durftest du schon erkennen, wer du vor Gott bist und wie er dich sieht? Ein Sünder, der bestraft werden muss, aber seine Schuld nicht abzahlen kann, nur durch seinen eigenen Tod und die ewige Verdammnis. Und wer noch nie zu Gott gekommen ist und vor ihm einen geistlichen Bankrott bekannt hat, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Ich brauche deine Hilfe. Hat das Werk Jesu Christi noch nicht begriffen? Der Mensch kann vor Gott nichts Eigenes bringen, was Gott wohlgefällig ist. Das einzige Wohlgefällige vor Gott ist sein Sohn. Und wenn er das Blut seines Sohnes an dir und an mir sieht, sieht er seinen gerechten Sohn in uns. Und wenn du noch nie dies erlebt hast in deinem Leben, dann schau auf Jesus und bitte ihn, dass du dich erkennen darfst, wie Gott dich sieht. Und darum geht es auch in unserem Text in Markus 8 nahtlos weiter. Was das für uns bedeutet, das ist dann die nächste Predigt. In Vers 31 von heute sagt Jesus, was er tut. Ab Vers 34 sagt er, was der Mensch dann tun muss. Und es beginnt mit, wer das will. Wer das will. Wenn jemand mir nachkommen will, der muss mit seinem Herrn leiden, verleugnet werden, verworfen werden und das oftmals von den sogenannten Frommen. Und das ist uns auch vielfältig verheißen in der Bibel. Willst du das? Wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf unseren heutigen Text werfen, dann können wir sagen, dass nun der Ratschluss Gottes klar und deutlich ausgesprochen wurde. Das, was auch schon im Alten Testament stand, aber von den meisten nicht erkannt wurden, sprach Jesus jetzt klar und deutlich aus. Und er redete das Wort in Offenheit. Jesus Christus hat uns in 8 Kapiteln klar und deutlich gemacht durch Zeichen und Wunder, dass er der Messias ist, der versprochene Retter. Und Petrus durfte es erkennen und bezeugen und hat den Test bestanden durch Gottes Hilfe. Das war den Sohn Gottes erkennen, erstens. Und die Frage lautet nun an dich, ist Jesus Christus auch der Sohn Gottes für dich? Und diese Prüfung, diese Lektion musst auch du für dich beantworten. Dann kommt der zweite Schritt. Gottes Ratschluss erkennen. Diesen göttlichen Ratschluss hat nun der Sohn Gottes höchstpersönlich offenbart. Auch du hast ihn jetzt gehört. Ich bin der Sohn Gottes. Durch meine Zeichen und Wunder könnt ihr dies erkennen. Ich bin in diese Welt gekommen und muss leiden. Verworfen werden und getötet werden von der jüdischen geistlichen Elite. Aber ich werde in 3 Tagen auferstehen. Das ist mein Auftrag. Erkennst du diesen Ratschluss Gottes an? Oder ist er dir ein Anstoß? Oder ist er dir pure Freude? Dann fehlt nur noch das Dritte: sich selber erkennen. Wer bin ich vor Gott? Und ich muss dir sagen, früher oder später wirst du vor ihm stehen und erkennen. Aber nur hier, auf dieser Erde, können wir Ja zu ihm sagen. Später wird sich jedes Knie vor ihm beugen. Ja zu ihm sagen, ja, ich bin ein Sünder. Ja, ich bin schuldig vor dir. Ja, ich schaffe es nicht, gerecht vor dir zu sein. Ja, Herr, mein Gott und Retter, erbarme dich über mich und vergib mir all meine Schuld und mache mich zu deinem Kind. Oder er ist und bleibt ein Ärgernis für dich. Aber dann muss ich dir auch sagen, dann trage die Kosten. Denn dir wurde heute das Evangelium Gottes gesagt. Seinen göttlichen Plan, dich zu retten. Und was sagt es seinen Kindern? Und er fing an, sie zu lehren. So fängt unser Text an. Seine Kinder dürfen hören und verstehen. Und nun ist der Auftrag von Jesus an uns, diese gute Nachricht zu verkündigen in der Welt. Amen.